Das Ohr am Netz, der Eco-Podcast mit Sidonie Krug und Sven Oswald.
Hallo und herzlich willkommen zum Ohr am Netz. Hi Sidonie, wie geht's dir?
Hallo Sven, bei mir ist alles gut, bei dir hoffentlich auch. Bist du safe zurückgekommen aus dem Urlaub?
Safe zurückgekommen und will eigentlich schon wieder hin. Also A, weil Urlaub natürlich grundsätzlich toll ist, aber weil dieses morgens Kaffee machen und direkt auf den See glotzen, bei angenehmen 23 Grad und ein bisschen Wind und keinen Menschen um einen rum, das hat schon was. Also hat naja, was, ne? Aber du bist ja auch wieder zurück, ne? Aus der Hitze, aus der Gluthitze
Sizilien. Ja, wir sind alle wieder zurück. Ja, aber hier in Berlin ist ja auch heiß. Ne?
Oh Gott,
also nicht ganz so heiß wie in Italien, aber auch ganz schön warm.
Heiß her geht es, um mal eine moderativ sehr gewagte Brücke zu schlagen, auch wenn wir über das Thema Cybersecurity reden, also gerade wenn man mal die Schlagzeilen der letzten Wochen verfolgt, Cybersecurity wird immer wichtiger und natürlich auch immer komplexer. Wir haben Rekordschäden durch Angriffe auf deutsche Unternehmen, Netzwerkausfälle legten Behörden und Flughäfen lahm, haben wir alles mitgekriegt. Mhm. Naja, und dann gab es auch noch einen Datenabfluss bei der Wagenknecht-Partei, das war gerade kürzlich in den Medien. Tausende sensible Informationen waren auf einmal frei zugänglich. Naja, auch das Thema Quishing sorgt für Schlagzeilen, zahlreiche gefälschte QR-Codes wurden in Bankbriefen verschickt, um Daten zu stehlen. Also das Thema ist wahrscheinlich heißer denn je.
Genau. Vielfältig sind die Herausforderungen in Sachen Cybersecurity und das nehmen wir beim Eco eben auch mal wieder zum Anlass, um bei unseren Internet Security Days, die dieses Jahr wieder anstehen in Köln, uns diesem Thema und diesen vielfältigen Herausforderungen zu widmen. Das Ganze findet statt am 10. und 11. September im Rheinenergiestadion in Köln. Ja, und wir machen das Ganze ja jetzt schon seit 2011 und inzwischen sind die Internet Security Days wirklich so ein, ja, da trifft sich so das Who is Who der deutschen Security-Szene, ganz viele IT-SicherheitsexpertInnen, Sicherheitsverantwortliche aus Unternehmen und so weiter kommen hier zusammen, um über Datenschutz, Cyberkriminalität, Resilienz, künstliche Intelligenz und sichere digitale Infrastrukturen und Anwendungen zu diskutieren. Und das diesjährige Motto lautet Security as a Game Changer.
Ja, und es ist nicht nur das Who is Who, sondern in dem Fall ist es eigentlich auch das How and How. Also da sind die Leute, die auch wissen, wie es geht. Das ist eben das Besondere an der Veranstaltung. Heute gibt es einen kleinen Vorgeschmack auf die Veranstaltung und eben auf dieses immer und immanente Thema. Dazu haben wir spannende Gäste im Gespräch, unter anderem Claudia Plattner, die BSI-Präsidentin, die ja für ihre Cybernation Deutschland irgendwie ganz, ganz viel Werbung macht und uns sehr sicher machen will. Stefan Bock ist mit dabei von Cloudflare und Dr. Christian Reinhardt von SoSafe. Aber bevor wir ins Thema einsteigen, wie immer erstmal News aus der Digitalen. Welt.
Kurz und kompakt. Neues aus der digitalen Welt.
Wir starten unsere News mit einer Studie, nämlich dem Freizeitmonitor der Stiftung für Zukunftsfragen. Und die hat ergeben, dass laut dem diesjährigen Freizeitmonitor die beliebteste Freizeitaktivität der Deutschen tatsächlich das Internet ist. Wer hätte das gedacht? Immerhin 97% der Befragten, also fast alle, geben an, dass sie mindestens einmal pro Woche das Internet nutzen. Darauf folgen weitere mediale Angebote wie Fernsehen, das sind 84%, oder das Beschäftigen mit dem Computer oder Tablet, das sagen 78%, wobei ich mir denke, wenn ich mich mit meinem Computer oder Tablet beschäftige, tue ich das wahrscheinlich auch wieder im Internet.
Na, außer Minesweeper, ne? Oder Solitär.
Ja, das kann natürlich, stimmt, Gaming, das kann auch sein, ja. Also, wir sehen, die Digitalisierung prägt offenbar die Art und Weise immer stärker, wie wir auch unsere Freizeit gestalten. Gleichzeitig wünschen sich die Deutschen bei steigenden digitalen Freizeitangeboten aber auch wieder mehr Zeit mit der Familie für Ausflüge und Aktivität. Ja, also tatsächlich steigt nämlich auch der Bewegungsdrang der Deutschen, auch diese Studie ergeben. Laut den Machern der Studie nimmt der Faktor Sport heute eine größere Bedeutung bei der Freizeitgestaltung ein als noch vor 10 Jahren. Demnach suchen sich die meisten unter uns also offensichtlich dann doch auch einen Ausgleich zur zunehmenden Bildschirmzeit im Alltag.
Na, Halleluja. So, in der nächsten News geht es um den Fachkräftemangel, genauer gesagt darum, was man dagegen tun kann. In vielen Bereichen sind Expertinnen und Experten gerade rar gesät und der Wettbewerb um sie auf dem Arbeitsmarkt verschärft sich zunehmend, so auch im Bereich der Cybersicherheit. Natürlich, eine aktuelle Eco-Umfrage unter 1000 Unternehmensentscheidern zeigt, dass nahezu die Hälfte aller Unternehmen, also 48,9%, noch keine Maßnahmen zur Gewinnung von Cybersecurity-Experten und Expertinnen ergriffen hat. Von denen, die bereits konkrete Anzeigen gesetzt haben, setzen knapp 30% auf attraktive Arbeit. Arbeitsbedingungen, das ist schon mal schön. Mit Geld allein kriegt man die Leute nicht mehr. 15,4% nutzen digitalisierte Recruiting-Prozesse und 17,6% fördern Ausbildungsmöglichkeiten. Auch extrem wichtig, weil da muss halt viel passieren. KI-basierte Tools im Recruiting setzen aktuell hingegen nur 3,4% der Unternehmen ein. Das wird wahrscheinlich auch rapide zunehmen in den nächsten Monaten. Gerade in einer Zeit, in der die Gefährdungslage im Bereich Cybersicherheit steigt, ist der Verzicht auf das Ergreifen von Maßnahmen, um Expertinnen und Experten anzuwerben, riskant, weil nachher sind wirklich restlos alle weg und dann guckt man wahrscheinlich in die Röhre. Deswegen gibt der Eco 5 Tipps, wie Unternehmen ihre Personalstrategie jetzt anpassen können. Den Link dazu packen wir einfach in die Shownotes, wie immer.
Ja, und wer uns regelmäßig hier zuhört im Ohr am Netz, der weiß, dass wir ja in der letzten Folge über die Digitalisierung im Gesundheitswesen gesprochen haben. Und jetzt gibt es hier ein kleines Update zur elektronischen Patientenakte, über die wir ja auch in dieser letzten Folge ausführlicher gesprochen haben und die ab Anfang nächsten Jahres für alle Versicherten zur Verfügung stehen soll. Die elektronische Patientenakte soll am 15. Januar 2025 zunächst in den Modellregionen Franken und Hamburg anlaufen, bevor sie dann voraussichtlich einen Monat später für Patientinnen und Patienten, Arztpraxen, Kliniken und Apotheken im gesamten Bundesgebiet nutzbar sein wird. Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen, GKV, begrüßt die flächendeckende Einführung der elektronischen Patientenakte, die medizinische Daten für behandelnde Ärztinnen und Ärzte besser und schneller verfügbar machen und damit unter anderem Doppeluntersuchungen vermeiden soll. Ja, derzeit läuft auch eine Informationskampagne durch die gesetzlichen Krankenkassen zur elektronischen Patientenakte und wer sich darüber hinaus nochmal unsere letzte Podcast-Folge anhören möchte, dem verlinken wir das Ganze auch nochmal in den Shownotes.
Ja, und damit kommen wir zum Thema der heutigen Folge vom Ohr am Netz. Wir haben es ja deutlich angedeutet, die Cyberbedrohungslage nimmt zu in Deutschland und weltweit. Das sagen auch 96% der befragten Sicherheitsexpertinnen und Experten in der aktuellen Eco-Sicherheitsumfrage. Darauf reagieren Unternehmen auf unterschiedliche Art und Weise. So hat ein Großteil der Unternehmen, also etwas über 50%, 54,2, einen Notfallplan für IT-Sicherheitsvorfälle. Über die Hälfte der befragten Unternehmen, 53,1%, führt regelmäßig Mitarbeiterschulungen durch. Das ist extrem wichtig. Und auch die Ausgaben für die IT-Sicherheit im eigenen Unternehmen werden erhöht. 34,6% haben ihre Ausgaben moderat erhöht. 5,6% der Unternehmen sogar stark. Das Ziel der Unternehmen ist es, eine erhöhte Cyberresilienz zu erreichen, also die Fähigkeit eines Unternehmens, einen IT-Sicherheitsvorfall zu erkennen, schnell darauf zu reagieren, sich davon zu erholen und den ganzen Spaß quasi zu überleben.
Ja, und das ist tatsächlich wichtig, denn laut einer Aufstellung des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI, mit dem wir ja gleich auch noch sprechen, zur Lage der IT-Sicherheit in Deutschland, wurden im vergangenen Jahr im Schnitt pro Tag 250.000 Schadprogrammvarianten ermittelt. Krass. Dabei handelt es sich allerdings nur um ein mögliches Einfallstor für Cyberkriminelle. Neben Ransomware sind zum Beispiel auch Phishing-E-Mails und Software-Schwachstellen relevante Angriffspunkte. Und was Unternehmen, Politik und Verwaltung, aber eben auch wir Nutzerinnen und Nutzer tun können, um resilienter gegen solche Cyberattacken zu werden. Darüber habe ich mit unserem ersten Gast gesprochen.
Im Gespräch.
Ob Cyberangriffe als moderne Form der Kriegsführung, die gezielte Manipulation von Wahlen oder Cyberattacken auf Unternehmen, die Gefährdungslage durch Cyberbedrohungen ist so hoch wie nie zuvor. In unserer zunehmend digitalen Welt stehen wir also vor der Herausforderung, unsere Infrastruktur, unsere Daten und letztlich unsere Gesellschaft zu schützen. Die Präsidentin des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI, Claudia Plattner, wird bei den Eco Internet Security Days am 11. September genau darüber sprechen in Köln und ich freue mich, Sie schon heute hier zu haben und mit ihr darüber zu sprechen, warum Politik, Wirtschaft und Verwaltungen und nicht zuletzt auch wir NutzerInnen eng zusammenarbeiten müssen, um Deutschland zur führenden Cybernation zu machen. Herzlich willkommen, Frau Plattner.
Vielen herzlichen Dank, schön hier zu sein.
Ja, Frau Plattner, 2024 ist ja ein super Wahljahr. Fast die Hälfte der Weltbevölkerung, zum Beispiel in Großbritannien und in Indien, haben in diesem Jahr schon eine neue Regierung gewählt. Eine der wichtigsten Wahlen weltpolitisch gesehen steht noch aus, nämlich die US-Präsidentschaftswahlen im November. Immer wieder hören wir in diesem Zusammenhang von Hackerangriffen, deren Urheber letztlich Wahlergebnisse beeinflussen wollen. Wie bewerten Sie denn die Bedrohung durch staatlich geförderte Cyberangriffe auf demokratische Prozesse Prozesse und welche Maßnahmen sollten wir treffen, um die Integrität von Wahlen in solchen Situationen zu schützen?
Das ist ein uns durchaus beschäftigendes Thema. Das liegt uns auch sehr am Herzen, weil dafür sorgen, dass es demokratische Prozesse gibt, dass Wahlen sicher durchgeführt werden können, ist natürlich eine Herzensangelegenheit von jedem, der hier arbeitet. Das ist der Grund, warum wir morgens aufstehen, dass wir uns um die Sicherheit von solchen Themen kümmern wollen. Und wir sind da auch nicht unerfolgreich, möchte ich mal vorneweg sagen. Wir haben nämlich dieses Jahr bereits eine Wahl durchgeführt, nämlich eine Europawahl. Und die war ausnehmend ruhig, wenn es darum ging zu sagen, die haben saubere Prozesse gehabt, da gab es keine Verdächtigung, dass da irgendwas nicht funktioniert haben könnte. Also das war durchaus sehr professionell, aber da steckt Arbeit drin. Da kümmern sich Menschen vorher drum. Und das tun sie, weil sie natürlich sich Sorgen machen. Für diese Wahl und jetzt auch für alle folgenden Wahlen gibt es Arbeitsgruppen, die sind aus verschiedenen Ressourcen zusammengestellt und die kümmern sich darum, dass die Menschen da draußen einfach gar nichts merken, weil es einfach sauber gelaufen ist. Wir nehmen die Gefahr sehr ernst. Wir nehmen sie zum einen sehr ernst, wenn es darum geht, den, ich sag mal in Anführungsstrichen, technischen Ablauf so einer Wahl sicherzustellen. Ne? Ergebnisse müssen von A nach B etc. pp. Also wirklich dafür sorgen, dass das alles gut funktioniert. Und das andere ist diese indirekte Einflussnahme eben halt durch Informationsmanipulation. Auch dafür gibt es eine Gruppe, die ist beim Innenministerium angesiedelt. Da helfen wir auf der technischen Seite auch wieder mit. Und in der Tat, wir sehen weltweit, was da passiert. Also die jüngsten Angriffe dort in den USA zeigen auch wieder, um diese Informationshoheit, Deutungshoheit wird gekämpft. Und da müssen wir sicherstellen, dass wir auf der Basis von Fakten agieren können und die Menschen wissen, was Sache ist und sich auf Fakten verlassen können.
Wenn wir miteinander digital kommunizieren, tun wir das ja häufig immer noch per E-Mail oder vor allem eigentlich per E-Mail. Die E-Mail hat in Deutschland gerade ihr 40-jähriges Jubiläum gefeiert und ist, wie gesagt, nach wie vor vorherrschendes digitales Kommunikationsmedium, nicht nur in Deutschland. Insbesondere im Zusammenhang mit neuen Kontakten ist sie aber tatsächlich auch eines der Haupteinfallstore für größere Angriffe. Welche konkreten Maßnahmen empfiehlt das BSI Bürgern, Bürgerinnen und Unternehmen, um ihre E-Mail-Kommunikation sicherer zu machen?
Also die E-Mail-Kommunikation ist ein weiteres riesengroßes Anliegen. Und ich denke an der Stelle immer, hey, wenn wir die alle so viel benutzen und sie immer noch nach wie vor das in der Tat vorherrschende Kommunikationsmittel ist, dann müssten wir uns da echt mal drum kümmern, weil die ist in der Tat vor 40 Jahren entstanden. Und vor 40 Jahren, da haben die Leute nicht an Cybersicherheit in der Form gedacht. Das sehen wir heute bei ganz vielen internetbasierten Strukturen. Und E-Mail, die Leute waren begeistert davon, dass sie auf diese Art und Weise miteinander kommunizieren können. Es ist auch cool, das ist total klasse. Aber da hat man nicht dran gedacht, dass irgendjemand das missbrauchen könnte. Und es gibt im Wesentlichen drei große Punkte, an denen man ansetzen muss. Das eine ist zunächst mal, die E-Mail-Server an sich zu schützen. Ganz wichtig. Das ist im Prinzip die Aufgabe eines jeden, der einen solchen E-Mail-Server betreibt. Das war jetzt ja auch vor kurzem da in den USA wieder bei den Wahlen die Thematik. Wenn die Systeme nicht gut geschützt sind, dann steht da auch Tür und Tor offen. Das zweite Thema ist, wenn die E-Mail verschickt wird, dafür sorgen, dass da auch eine Verschlüsselung drauf ist. Also mindestens eine Transportverschlüsselung. Dass man sich sicher sein kann, dass unterwegs eben halt nicht jemand dort mitliest. Ganz wichtiger Punkt. Und last but not least, und ich glaube, das ist befürchtet im Moment auch der aktuellste, der uns umtreibt, ist der Punkt mit Absenderfälschen, also sogenanntes Spoofing. Das heißt, irgendjemand tut so, als wäre die E-Mail von jemand anderem. Also man ist quasi ein Identitätsdiebstahl, wenn man so will. Ja. Und das wiederum ist ein Riesenproblem für Phishing. Das heißt, ich kriege eine E-Mail, die behauptet, sie wäre von meiner Bank, ist aber gar nicht von meiner Bank, sondern ist von irgendjemandem, mit dem ich eine Webseite locken will, wo ich dann auf was draufklicke und dann schiebt er mir irgendeine Malware unter oder irgendwas Verseuchtes.
Haben wir, glaube ich, alle schon mal erlebt, ja.
Haben wir alle schon mal erlebt, bringt mich dazu, Dinge einzugeben, die ich da nicht eingeben sollte, etc. pp. Und der Grund dafür, warum das geht, ist der, dass bei E-Mail einfach nicht vorgesehen ist, dass man sich authentifizieren muss. Ich muss nicht beweisen, dass ich derjenige bin, dessen Absender da drin steht. Und das ist genau das Problem an der Stelle. Und dafür gibt es inzwischen aber echt gute Verfahren, die man ansetzen kann, wo auch Provider oder E-Mail-Sender wirklich viel tun können, um diese Sicherheit zu erhöhen und genau dieser Gefahr auch mal Herr zu werden. Das ist ein technisches Problem, dem kann man auch mit Technik begegnen.
Jetzt haben Sie es schon erwähnt, Provider können einiges tun, die E-Mail-Server schützen, für eine Authentifizierungsmöglichkeit sorgen, beim Schicken Verschlüsselung einstellen. Welche Verantwortung sehen Sie denn noch bei den Betreibern? Und wo sehen Sie vielleicht auch die Rolle der Politik, um hier eventuell durch Gesetz oder Richtlinien auch noch die Sicherheit weiter zu gewährleisten, zu erhöhen?
Also Gesetz und Richtlinien, ja, die Möglichkeit hat man natürlich in der Politik immer, aber im Moment möchte ich eigentlich mit allen zusammenarbeiten, die auch ein Interesse daran haben, dass E-Mails aus Deutschland sicher sind. E-Mail-Verkehr in Deutschland sicher ist. Und ich meine, da seid ihr als der ECO-Verband natürlich sozusagen der Haus- und Hofverband, mit dem man da auch in den Kontakt kommen will. Und das haben wir auch vor. Also wir haben da ja auch gemeinsam was vor zu dem Thema. Da sehen wir ja auch noch ein bisschen was zu. Aber der entscheidende Punkt für mich an dieser Stelle ist, ich möchte mit all euren Mitgliedern möchte ich gucken, was können und müssen wir dafür tun. Wir haben die technischen Standards. Ganz konkret, ich möchte, dass ihr wirklich die Mark Policies einführt. Ich möchte, dass wir die SPF, also jetzt gar jede Menge Fachwörter, ne? Aber diese ganzen Frameworks, dass wir die haben, dass wir abgleichen, ist derjenige, der die E-Mail verschickt hat, auch derjenige, dem die Domain gehört, die da in der E-Mail-Adresse drinsteht. Das sind Themen, die sind tieftechnisch, aber die können wir alle umsetzen. Und wenn wir das schaffen, miteinander, bei allen E-Mail-Providern, bei denen, die die großen Anlagen haben, bei denen, die viele E-Mails verschicken, bei den großen Firmen, diese Sicherheitsmechanismen einzufangen und wirklich einzubauen, dann schaffen wir es auch, dass wir uns auf einen Großteil der E-Mails, die von dort kommen, auch so verlassen können, dass wir insgesamt das Sicherheitsniveau deutlich nach oben kriegen. Dann kriege ich keine E-Mail mehr von der Bank, die behauptet, sie wäre meine. Und es ist aber gar nicht so. Weil ich mich einfach darauf verlassen kann, dass die Banken, mit denen ich arbeite, die machen das. Und deswegen haben wir ja auch ein Sicherheitskennzeichen, wo wir das auch wirklich kenntlich machen. Wir wollen zeigen, dass es Provider gibt und da seid ihr wirklich die Zielgruppe, die genau das liefern und uns da mithelfen können. Mit euch zusammen wollen wir das machen.
Genau, das ist das große Ziel unserer Initiative Sichere E-Mail, die wir ja auch bei den Internet Security Days gemeinsam vorstellen werden. Mich würde jetzt nochmal interessieren, ist das ein deutsches Problem, dass wir so schlecht beim Thema E-Mail-Sicherheit dastehen oder wie sieht das im internationalen Vergleich aus?
An vielen Stellen stehen wir schon gar nicht so schlecht da, bei einigen von diesen Protokollen. Also das, was ich gerade gesagt habe mit DMARC, SPF, DK, IM, da sind wir schon gar nicht so schlecht aufgestellt. Das kann man definitiv sagen. Wir haben noch ein Problem, das DNSSEC, das kennen wir auch, das große Problem. Hier haben wir einen internationalen Vergleich, wo wir nicht gut aufgestellt sind. Also da haben wir im Moment eine Nutzung. Also DNSSEC, ne, diese Auflösung quasi der Server, an die ich mich dann da wenden kann, in die aufrufen kann, dass quasi die Namen in IP-Adressen übersetzt werden, brauche ich ja auch für E-Mail. Ist eine Voraussetzung, ne, dass da der richtige Server auch da hinten dran steht. Da haben wir in Deutschland Stand jetzt 5% ungefähr. In Holland zum Beispiel kommen wir dort auf 49%. Tschechei habe ich hier noch Daten liegen, 46, Dänemark 50. Das heißt, wir haben hier in anderen Ländern durchaus eine deutlich höhere Verbreitung und auch das ist mir ein Anliegen, dass wir es schaffen, diese Protokolle einzusetzen. DNS ist ebenfalls, genau wie E-Mail, vor vielen, vielen Jahren aufgesetzt worden, ohne den Blick auf Sicherheit zu haben. Und eine Google-Mitarbeiterin sagte neulich zu mir, the Internet is broken, we need to fix it. Und ich glaube, das trifft es so ein bisschen. Ne? Wir müssen jetzt im Prinzip nachrüsten und da müssen wir drauflegen. Bei DNSSEC sind wir noch deutlich zu weit hinten. Da wünsche ich mir deutlich mehr Engagement. Und jetzt wieder der Zirkelschluss zu der Frage davor. Idealerweise ohne Gesetze und Richtlinien, sondern einfach nur, weil wir der Meinung sind, dass es richtig und wichtig ist und wir uns darum kümmern.
Also man muss das Internet und auch die E-Mail-Kommunikation im Grunde modernisieren, ne? Eben an die neuen Sicherheitsherausforderungen anpassen, Protokolle nachziehen und so weiter. Darum geht es Ihnen.
Ganz genau das. Ja. Wir in der Behörde sagen, das müsste man jetzt tun. Das geht manchmal, wenn die Politik sagt, wir lassen jetzt ein Gesetz dazu, dann grummeln aber alle. Und eigentlich hätte ich doch gerne, dass wir miteinander sagen, hey, wir haben diese Verantwortung, auch als E-Mail-Provider, als DNS-Provider, Hoster, wir haben eine gemeinsame Verantwortung für das Thema Cybersicherheit in Deutschland. Und wenn diese zentralen Infrastrukturkomponenten genutzt werden, um Angriffe auf Kommunen zu fahren, um Angriffe auf Hochschulen zu fahren, auf Krankenhäuser, dann haben wir auch eine gesellschaftliche Verantwortung, unser technisches Know-how und die technischen Möglichkeiten und auch die technische Gegebenheit, da etwas zu tun in unseren Systemen, dann sollten wir und müssen wir die auch nutzen. Und das ist das, woran ich appellieren möchte. Und deswegen machen wir ja auch jetzt Kampagnen, wo wir wirklich sagen, hey, lass uns das zusammen anpacken. Weil darum geht es ja auch in diesem ganzen Konzept Cybernation, das wir aufgerufen haben, dass wir das gemeinsam machen. Das geht nicht allein.
Genau, über die Cybernation sprechen wir später auf jeden Fall auch noch. Ich würde gerne nochmal auf diesen kooperativen Aspekt eingehen, den Sie ja auch schon genannt haben. Das setzen Sie ja auch in der Zusammenarbeit des BSIs mit den einzelnen Bundesländern ein. Da gibt es ja auch schon Kooperationsvereinbarungen mit Sachsen, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und etliche andere. Einige weitere folgen auch gerade. Worum geht es in dieser Zusammenarbeit und was sind da vielleicht auch Herausforderungen?
Ja, super spannendes Thema, was uns auch wirklich umtreibt und im Moment möchte ich auch mal sagen, an vielen Stellen auch ganz, ganz positiv umtreibt. Also was haben wir? Wir haben eine föderale Struktur in Deutschland, das wissen wir alle und wir haben als Bund gewisse Möglichkeiten auch zu helfen. Wir dürfen aber nicht überall. Und das ist ein total absurdes Verfahren, dass man immer mal wieder davor steht und sagt, wir würden jetzt gerne an irgendeiner Stelle zusammenarbeiten. Und dann haben wir aber eine Verfassung, die das in der Form so nicht vorgesehen hat, weil einfach auch, seien wir ehrlich, vor 75 Jahren das Thema Cybersicherheit jetzt noch nicht so groß auf der Agenda stand. So, das heißt, man möchte zusammenarbeiten, kann aber an vielen Stellen gar nicht so, wie man das eigentlich möchte. Und wir nehmen jetzt diese Möglichkeit der Kooperationsvereinbarung, um die Dinge, die wir tun können, die uns wichtig sind, wo wir direkt loslegen können, wo wir auf Kommunen zugehen können und denen was anbieten können, wo wir Beratungsmöglichkeiten haben, wo wir Austauschmöglichkeiten haben, Dinge auch gemeinsam mal zu verifizieren. Das machen wir und das packen wir in sogenannte Kooperationsvereinbarung. Wir haben jetzt schon mit der guten Hälfte aller Bundesländer haben wir schon eine. Ich durfte gerade vor 2 Wochen auch die letzte in Bremen unterzeichnen. Die nächsten sind auch schon in der Pipeline. Das macht auch einen Riesenspaß, weil man merkt auch, dass ganz viele Länder nicht nur einen Bedarf haben, sondern auch einfach Lust haben, diese Themen voranzutreiben. Und natürlich sehen die Notwendigkeit, ja. Also wenn sich mit den einzelnen Ministern da unterhält, Innenminister oder Digitalminister, die sagen, wir müssen unsere Kommunen schützen. Und die wissen oft gar nicht, wo sie anfangen sollen. Klar. Und das zusammen zu machen, das ist das Ansinnen an der Stelle, das ist uns ganz, ganz wichtig. Mir ist außerdem noch wichtig, dass dabei auch rauskommt, auch wenn das jetzt eigentlich noch eine Verfassungsänderung bräuchte, beziehungsweise eine Grundgesetzänderung, diese Zusammenarbeit auf einer Lagebildebene, dass wir die gemeinsamen Informationen miteinander haben, dass wir gemeinsam in Krisen vorher üben können, also dauerhaft miteinander üben können, wie machen wir denn vielleicht auch mal eine länderübergreifende Krise zusammen? Dass die Länder im Zweifelsfall auch Tools nutzen können, die wir haben und einfach zur Verfügung stellen können. Das sind Sachen, die sind schwierig, weil eben halt da eine relativ klare Trennung auf dem Grundgesetz vorgesehen ist. Da wollen wir drüber hinaus, da wollen wir dafür sorgen, dass wir gut zusammenarbeiten können, weil die allermeisten wollen das auch und mit denen wollen wir was anbieten können und uns da auch gemeinsam fit machen für die Zukunft. Was passiert denn, wenn die nächste Krise kommt? Wenn die groß ist, dann müssen wir gemeinsam agieren können. Und das müssen wir üben vorher. Da müssen die Wege eingespielt sein. Ganz klassisches IT-Krisenmanagement.
Also Ihr Ansatz ist ja im Grunde Kräftebündeln, ne? Kräftebündeln sowohl auf Bund-Länder-Ebene, politischer Ebene, aber eben auch die Wirtschaft, die Unternehmen mit reinholen, in die Verantwortung nehmen, um so eben gemeinsam zu einer besseren Sicherheit im Netz zu kommen.
Absolut. Es kann nur so funktionieren, wenn wir das zusammentun. Wir kriegen das allein aus der politischen Schiene nicht gelöst. Keine Chance. Wir brauchen definitiv die Unterstützung der Wirtschaft. Die Wirtschaft muss sich auch selber helfen. Denn die haben ja am Ende des Tages einen Großteil der Betreiberverantwortung. Bei denen laufen ja die Systeme, die haben ja die Server. Der nächste Punkt sind für mich dann die Hersteller. Das ist auch wieder ein wirtschaftlicher Teil. Diejenigen, die Produkte herstellen, die brauchen einen Sicherheitslebenszyklus, die brauchen Updates. Da müssen wir wissen, welche Bibliotheken sind da drin, damit jemand, der sie dann einsetzt, auch weiß, oh, wenn da eine Schwachstelle aufkommt, ich bin betroffen, ich muss mich drum kümmern. Also es gibt da ganz, ganz viel zu tun. Das heißt, die Wirtschaft dazu. Und damit das alles irgendwo funktionieren kann, das ist eine Mammutaufgabe, brauchen wir aber auch halt wissenschaftliche Impulse, also Menschen, die solche Themen vordenken können, die daraus Produkte machen können, die dann helfen, sowas leichter zu machen. Also es ist unglaublich viel zu tun und für mich ganz klar, das geht definitiv nicht alleine. Wir haben gigantische Schäden, die müssen adressiert werden, gigantische Herausforderungen, die sich aus diesen Schäden ergeben. Das schaffen wir wirklich nur im Schulterschluss, Kräftebündel an einem Strang ziehen und gemeinsam machen. Ja, mit E-Mail-Sicherheit fangen wir jetzt mal an, ne?
Absolut, ja. Sie sagen, es ist eine Mammutaufgabe, zu Recht. Welche Strategien verfolgt denn das BSI, um auch in Unternehmen, aber auch der Bevölkerung einfach auch das Bewusstsein für Cybergefahren zu schärfen?
Also wir haben zunächst mal grundsätzlich an allen Ecken und Enden versuchen wir immer den kooperativen Ansatz. Wir versuchen zu informieren, wir versuchen Hilfestellungen zu geben, so gut das geht, an allen Ecken und Enden. Wir haben aber jetzt natürlich auch Flankierung aus Europa. Das ganze Thema NIS2, das kommt aus der europäischen Gesetzgebung und verpflichtet Organisationen öffentlicher Natur genauso wie wirtschaftlicher, aus dem wirtschaftlichen Raum, also alle, die die IT betreiben und gewisse Kriterien erfüllen, die haben die Verantwortung, sich um ihre IT-Sicherheit zu kümmern. Das heißt, es gibt jetzt demnächst eine gesetzliche Pflicht, sich wirklich um diese Themen zu kümmern. Das heißt, das normal ins Risikomanagement aufzunehmen, in der Unternehmensführung an der Stelle dafür zu sorgen, dass man Strukturen dafür hat, dass es ein CISO gibt, der diese Themen auch wirklich dann auch wirklich verantwortlich tut und treibt. Mir immer ganz wichtig an der Stelle, wir bringen das in die Firmen. Das mag jetzt ein Gesetz sein, das mag auch nicht jeder gut finden, das verstehen wir schon. Die Notwendigkeit ist aber schon viel länger da, auch viel länger als das Gesetz. Und dieses Thema IT-Sicherheit ist wirklich Chefinnen- und Chefsache. Und es ist auch kein IT-Thema, das ist ein Business-Thema. Ich muss im Zweifelsfall als Unternehmensführung bewusst das Risiko eingehen, dass ich gehackt werden kann und damit unter Umständen die Grundlage meines geschäftlichen Handelns mir weggezogen wird. Das ist ein Business-Risiko, das Sie nicht in der IT treffen wollen. Das wollen Sie auf Vorstands- oder auf Geschäftsführungsebene treffen. Da die Entscheidung zu treffen, wir tun die Gelder oder die Ressourcen da jetzt rein oder aber nein, wir kommen mit dem und dem Ansatz noch gerade noch so durch, das ist eine Business-Entscheidung. Und das ist uns ganz wichtig an dieser Stelle, dass das Gesetz dazu hilft, es auf die Entscheiderinnen und Entscheiderebene zu bringen, weil da muss es entschieden. Da wollen wir es auch hinbringen. Und das ist das für Unternehmen, für alle Art von Organisationen. Wir haben aber gleichzeitig auch noch das Thema Verbraucherschutz. Das heißt, wir kümmern uns auch um das Thema digitaler Verbraucherschutz. Und da sind wir im Moment ganz, ganz stark in Richtung Informieren unterwegs. Wie erkenne ich eine Phishing-E-Mail? Wie sensibilisiere ich dafür? Aufklärung, wollen aber perspektivisch auch hier stärker in den, wie können wir aktiv schützen? Und jetzt sind wir wieder bei der E-Mail-Sicherheit, weil die spielt da nämlich eine Rolle. Wenn wir es schaffen, die Phishing-E-Mails ganz deutlich nach unten zu bringen, wird es auch für die Leute wieder leichter. Das heißt, es hat alles auch irgendwo was miteinander zu tun. Und da ist uns auch, also dieser aktive Schutz durchaus wichtig. Da wollen wir deutlich verstärkt in Zukunft auch reingehen.
Jetzt haben Sie NIS 2 schon angesprochen. Die Umsetzung der NIS 2-Richtlinie bringt ja viele Unternehmen, darunter auch kleinere und mittlere, erstmals in so eine IT-Sicherheitsregulierung. Und viele wissen noch gar nicht so richtig von ihrem Glück, dass sie jetzt reguliert werden und fühlen sich da vielleicht auch so ein bisschen von der Politik oder von der Verwaltung im Stich gelassen. Wie adressieren Sie denn diese Unternehmen? Unterstützen Sie die irgendwie bei der Umsetzung dieser neuen Anforderungen?
So gut wir können, ist die erste Antwort. Also zunächst mal für die allerersten Informationen, zum Beispiel die Frage, bin ich überhaupt betroffen als Unternehmen, haben wir gerade vor kurzem veröffentlicht unseren, ja intern nennen wir ihn ganz liebevoll, den NIS-2-Checker. Und ich glaube, der offizielle Titel lautet Betroffenheitsprüfung. Also man sieht auch intern haben wir durchaus auch mit Hashtag NIS2Know durchaus ein bisschen Humor und versuchen das auch locker rüberzubringen. Ganz wichtig, da kann man sich einfach auf einer Webseite bei uns einfach mal umsehen. Da findet man einiges an Informationen. Man findet aber vor allen Dingen auch diesen Checker. Das heißt, der stellt einem einfach so ein paar Fragen. In welcher Branche bist du? Wie viele Mitarbeiter hast du? Wird alles nicht gespeichert, also alles datenschutzkonform, alles prima. Und sagt einem dann, ob man überhaupt betroffen ist von NIS 2 als Unternehmen. Und das ist die erste Orientierung, die wir mal anbieten. Wir machen weiter mit entsprechenden FAQs, dass man mal die ersten Informationen findet. Und es ist ganz klar jetzt schon, wir werden demnächst uns um knapp 30.000 Unternehmen kümmern müssen. Das ist die aktuelle Schätzung. Das ist deutlich mehr, als wir im Moment machen. Das ist wirklich Faktor 6 bis 10. Das heißt, wir müssen ganz viel über Informationen machen, Hilfe zur Selbsthilfe. Uns ist wichtig, dass die Leute uns glauben und auch vertrauen, dass es uns primär darum geht, ihnen die Hilfestellung zu geben, dass sie sich selber schützen können. Uns geht es weniger um den Regulierungsaspekt, den werden wir erfüllen, den müssen wir auch erfüllen. Aber Kooperation und Hilfestellung steht für uns ganz klar im Vordergrund.
Das ist natürlich auch ein Thema für uns als Verband. Wir bearbeiten das Thema NIS 2 natürlich auch und auch bei uns gibt es ja auch Hilfestellungen und Informationen. Aber den NIS 2-Checker vom BSI, den werden wir, glaube ich, auch mal in unseren Shownotes zu dieser Folge hier verlinken. Das ist ja ein super
cool.
Tipp.
Dankeschön.
Bevor wir nochmal über die Cybernation, Ihre große Vision sprechen, würde ich gerne nochmal kurz auf das Thema KI zu sprechen kommen. Es ist ja einfach gerade in aller Munde, in allen Bereichen. Wo sehen Sie denn die Bedeutung von KI für die IT-Sicherheit, also welche neuen Bedrohungen für IT-Systeme schaffen KI-Methoden in Angriffswerkzeugen und welche Maßnahmen zur Verteidigung können mit KI aber auch effizienter gestaltet werden?
Ja, KI ist da definitiv auch ein Riesenthema. Und das verändert unsere Welt. Also es verändert die Art und Weise, wie wir arbeiten, wie wir leben. Wir merken jetzt schon die Ansätze und das wird noch deutlich tiefer gehen. Und es verändert aber auch die Cybersicherheit. Gar keine Frage. Da ist sie auch schon angekommen. Das ist auch nicht erst seit gestern, schon eine ganze Weile. Aber grundsätzlich sehen wir dort durchaus jetzt Bewegung. Der Punkt, um den es eigentlich primär geht, wenn wir über KI und Cybersicherheit sprechen, ist Geschwindigkeit. Das war jedenfalls der Tenor auch eines sehr interessanten Frühstücks auf einer Konferenz, wo ich vor kurzem mal sein durfte. Und das wurde da sehr schön rausgearbeitet und das ist tatsächlich der entscheidende Punkt. Ich erkläre es auch. Heutzutage werden Schwachstellen bekannt und dann werden Angriffe darauf unter Umständen innerhalb von Stunden gefahren. Manchmal sogar schon knapp von Minuten. Das heißt, gerade bei diesem dringendsten Thema, das wir haben, Ransomware-Angriffe, geht es um Geschwindigkeit. Es geht darum, schnell als Angreifer ganz schnell zu agieren, schnell reinzugehen, schnell zu ernten, wieder raus. Und da wird eine Schwachstelle, die neu aufkommt, die quasi jetzt die Möglichkeit bietet, irgendwo auch einzudringen. Vielleicht hat man vorher auch schon vorbereitet mit Credentials oder ähnlichem, jetzt sozusagen zuzuschlagen. Und dann geht es darum, schnell diese Schwachstellen zu finden, dann zu schauen, passt das auf meine Szenarien, auf meine Vorbereitungen, kann ich jetzt in der und der Firma unterwegs sein, wie führe ich den Angriff jetzt ganz schnell durch und wie kriege ich am Ende dann wirklich bis zu dieser Anzeige auf dem Bildschirm oder der E-Mail, in der drin steht, ja, jetzt bitte so und so viel Dollar auf das und das Bitcoin-Konto überweisen oder die und die Wallet überweisen, das brauche ich in der richtigen Sprache. Sprache ist für eine KI keine Probleme mehr. Das heißt, sie hilft in der kompletten Prozesskette, die zu orchestrieren und die einzelnen Schritte sehr niederschwellig zu machen. Damit hilft sie einem Angreifer, schneller zu sein. Und jetzt kommt der Punkt für den Verteidiger. Wir müssen KI auf dieselbe Art und Weise nutzen, um ebenfalls schneller zu werden. Das heißt, wir müssen viel schneller merken, dass da draußen eine Schnittstelle ist, weil wenn die anderen sie finden, können wir sie auch finden. Wir müssen viel schneller KI nutzen, um zu merken, dass irgendwas in unseren Systemen gerade passiert. Wir müssen viel schneller merken, dass wir oder automatisieren aufgrund dessen, dann auch zu wissen, wie wir zum Beispiel bestimmte Bereiche abschalten oder Netzwerke dann auch per Software wirklich absichern. Das heißt, es gibt ganz, ganz viele Themen, die wir auch automatisieren können, wenn wir KI entsprechend genauso einsetzen. Und ich glaube, hier wird die Kunst darin bestehen, uns nicht abhängen zu lassen, sondern KI sofort für diese Themen auch einsetzbar zu machen. Und zumindest im Bereich der Intrusion Detection passiert das heute auch schon. Also man prüft heute auch schon Anomalien, wenn sich irgendwas im Netz bewegt, ob da irgendwas Ungewöhnliches ist. Das macht man ja auch heute schon mit Hilfe von KI.
Ja, letzte Frage. Ich habe in einem anderen Interview von Ihnen gelesen, das sagen Sie ja auch immer wieder, die Gefährdungslage ist so hoch wie nie und ein Riesenproblem braucht eine Riesenlösung. Und Ihre Riesenlösung ist die Vision der Cybernation Deutschland. Erzählen Sie uns mehr darüber.
Also ich habe das irgendwann mal im Mathestudium gelernt. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Prof das war, aber irgendjemand sagte da, das habe ich mir echt gemerkt, die Dimension der Lösung muss immer zur Dimension des Problems passen und umgekehrt. Mhm. Also wenn das disproportional ist, dann wird das nichts. Und es ist erstaunlich, wie oft ich genau diesen Satz auch tatsächlich immer wieder gebraucht habe, auch in meinem Leben. Und ich habe natürlich, als ich angefangen habe hier im BSI, habe ich auch auf dieses Problem Cybersicherheit Deutschland dann nochmal mit ganz anderen Augen drauf geschaut. Klar, davor habe ich immer nur in Anführungsstrichen IT-Management für eine Firma gemacht oder für eine Organisation. Und dann schaut man da drauf und stellt fest, ui, das Problem ist groß. Okay, wenn das Problem groß ist, dann ist auch relativ klar, dass wir auch eine große Lösung brauchen. Und dann haben wir natürlich auch hier ein bisschen uns miteinander beraten und umgeschaut. Und naja, das kriegt man nicht mit einer Behörde gelöst. Ne? Das ist, Behörde kann da ein Teil sein. Aber wir 1500 Leute, die wir Stand jetzt sind, wir suchen übrigens noch Leute, meldet euch gerne. Aber die 1500 Leute, die hier sind, werden das Problem nicht alleine gestemmt kriegen. Wir brauchen eigentlich ein ganzes Land, das sich darauf ausrichtet, diesem Problem Herr zu werden. Das sich dafür sinnvoll aufstellt in seinen Strukturen, in seinem Risikomanagement, in seinen IT-Landschaften. So, und wenn wir das von dem ganzen Land wollen, öffentlich wie wirtschaftlich, wir brauchen die Wissenschaft dazu, hatte ich vorhin schon erklärt, warum das uns so wichtig ist, dass wir auch diese Impulse von dort bekommen für gute Produkte und Ähnliches, dann müssen wir im Prinzip eigentlich eine ganze Nation dahin bekommen, dass sie sich so aufstellt, dass es funktioniert. Und das ist auch die Definition für uns. Wir brauchen ein Land, das das Thema Cybersicherheit und sichere Digitalisierung beherrscht. Das ist im Prinzip das, wo wir hinwollen. Ich glaube, wenn man das einfach so formuliert, wird sehr schnell klar, das ist keine Behördenaufgabe, das ist eine Aufgabe für ein ganzes Land, das miteinander anzugehen, in Verbänden, in der Politik, in der Wirtschaft, in der Wissenschaft, miteinander das nach vorne zu kriegen.
Ja, Cybersicherheit geht uns alle an und muss zur nationalen Aufgabe werden. Das sagt Claudia Plattner, BSI-Präsidentin. Herzlichen Dank für Ihre Einschätzung zur Cybersicherheitslage hier in Deutschland und der Welt und ja, für Ihren kooperativen Ansatz, den Sie da verfolgen. Das ist, denke ich, ein ganz innovativer Ansatz, der ja einfach nicht auf Vorschreiben setzt, sondern auf Zusammenarbeit und Zusammenarbeiten. Das machen wir mit dem ECO auch mit dem BSI, zum Beispiel in dem Projekt Sichere E-Mail. Das werden wir gemeinsam, wie gesagt, auch bei den Internet Security Days am 11. September in Köln nochmal vorstellen. Herzlichen Dank, dass Sie hier bei uns waren.
Vielen herzlichen Dank an Sie und ich freue mich auf den September und das Vorstellen der E-Mail-Initiative. Das ist ganz wichtig und super.
Also, auch Regulierung ist ein Thema, das die Sicherheitsbranche bewegt. Naja, aktuell vor allem durch die von der EU verabschiedete NIS-2-Richtlinie. Darin geht es darum, dass die europäische Cybersicherheitsrichtlinie Kriterien festlegt, um Betreiber kritischer Anlagen und anderer regulierter Einrichtungen zu identifizieren. Und außerdem werden Mindeststandards für deren Informationssicherheit genannt. Das Ganze soll bis Oktober in deutsches Recht umgesetzt werden. Also da ist nicht mehr allzu viel Zeit. Wir hoffen, dass da nicht mit der heißen Nadel gestrickt wird. Der Umfang betroffener Unternehmen erweitert sich deutlich von aktuell 2.000 auf dann über 30.000. Für die alle gilt dann die Einhaltung höherer Sicherheitsmaßnahmen.
Ja, genau. Da haben wir ja vorhin mit Claudia Plattner auch kurz drüber gesprochen, dass tatsächlich jetzt deutlich mehr Unternehmen sind, die das Ganze betrifft. Und einige davon sind sich dessen noch gar nicht bewusst. Ne? Das heißt, da müssen wir auf jeden Fall noch einiges tun, gemeinsam auch in Sachen Aufklärung und eben auch gerade kleinere und mittlere Unternehmen dann bei der Umsetzung unterstützen. Und für die unter euch, die eben Unterstützung oder auch Informationen zur NIS-2-Richtlinie suchen, denen verlinken wir neben dem ja auch schon erwähnten NIS-2-Checker des BSI auch noch mal einige Tipps für Unternehmen, die wir hier im ECO zusammengestellt haben zu dem Thema. Außerdem gibt es natürlich auch Vorträge und Workshops zu diesem Thema bei den diesjährigen ESDs. Weitere Themen sind unter anderem Cyberresilienz, die Nutzung von KI in der IT-Sicherheit sowie die Initiative Sichere E-Mail, die wir ja auch schon vorhin im Interview mit Claudia Plattner erwähnt haben, ist eine gemeinsame Initiative vom ECO und dem BSI. Und das komplette Programm der Internet Security Days findet ihr selbstverständlich auch wieder in unseren Shownotes.
Mit unserem nächsten Gast habe ich darüber gesprochen, wie man dann eigentlich Cybersicherheit und IT-Sicherheit in der Cloud gewährleistet. Weil wenn wir alle unsere Daten in die Cloud schieben, dann muss sich ja da auch irgendjemand um die Sicherheit kümmern.
Im Gespräch.
Stefan Bock ist Cybersecurity und Zero Trust Experte bei Cloudflare. Das Unternehmen ist offizieller Partner der diesjährigen Internet Security Days, der Fachkonferenz im Bereich IT-Sicherheit. Heute ist Stefan bei uns zu Gast im Podcast Im Ohr am Netz, um mit uns über die wichtigsten Trends und Themen im Bereich Cybersecurity zu sprechen. Schön, dass du die Zeit nimmst. Hallo Stefan.
Hi, ich freue mich dabei zu sein.
Stefan, ganz kurz für alle, die es fälschlicher und sagen wir mal unvorbereiteterweise nicht wissen von unseren Hörerinnen und Hörern. Was genau macht Cloudflare nochmal genau?
Also bei Cloudflare gibt es grundsätzlich drei große Themenbereiche, um die wir uns kümmern. Cybersecurity, Performance und Verfügbarkeit. Also mein Team und ich hier bei Cloudflare, wir helfen Unternehmen, die Angriffsfläche für Cyberangriffe um bis zu 95% zu reduzieren und dadurch das Risiko und Folgekosten einer möglichen Attacke zu senken. Gleichzeitig schauen wir, dass die Verfügbarkeit und Performance auf Top-Niveau ist, sodass zum Beispiel Online-Shops oder andere E-Commerce-Plattformen, Webseiten einfach ja eine super gute Performance haben und die User Experience passt. Vielleicht noch ein paar Worte dazu, wie machen wir das technologisch? Wir haben ein globales Anycast-Netzwerk, das besteht mittlerweile aus mehr als 300 Standorten weltweit und wir folgen grundsätzlich dem Ansatz, dass an jedem Standort alle unsere Produkte laufen. Das heißt CDN, DDoS Protection, Web Application Firewall, unsere Developer-Plattform, auch unsere Zero-Trust-Plattform.
Jetzt haben wir ja die Internet Security Days, die auf uns zukommen. Dazu ja auch diese Sonderfolge hier vom Ohr am Netz. Und diese Tage richten sich ja an die Unternehmen unterschiedlichster Größen, vor allem aber an die KMUs, also an den Mittelstand. In der Arbeit als Cybersicherheitsexperte hast du ja täglich mit Menschen aus dem Mittelstand zu tun. Was sind denn die Fragen, die die gerade umtreiben im Bereich Cyber- und IT-Sicherheit?
Ja, also das, was ich immer wieder an erster Stelle höre, ist die einfach zunehmende Komplexität in IT-Infrastrukturen. Und dadurch bedingt halt auch einfach eine Bedrohungslandschaft, die mittlerweile ganz anders aussieht, als sie noch vor 5 oder 10 Jahren der Fall war. Zweites Thema, was ich immer wieder höre, ist begrenzte Ressourcen und natürlich auch der Fachkräftemangel, ja, wie man es ja branchenübergreifend über die letzten Jahre immer schon wieder gesehen hat. Und das erschwert natürlich, adäquate Sicherheitsmaßnahmen sicherzustellen für ein Unternehmen.
Wenn ich mir jetzt überlege, dass wir, also wir als die IT-Erklärbären, vor einigen Jahren immer gesagt haben, Leute, wenn ihr euch mit IT nicht so gut auskennt, packt mal eure Daten alle in die Cloud, da sind die sicher, da kümmern sich nämlich die Expertinnen und Experten darum, dass da nichts passiert. Und dennoch nimmt ja sozusagen die Bedrohungslage gerade im Cloud-Sektor zu. Kannst du ein bisschen was erzählen, wie ihr dafür sorgt, dass eben auch Kundinnen und Kunden in KMUs, die sich vielleicht nicht so gut auskennen mit Cybersecurity, trotzdem guten Gewissens sein können, dass ihre Daten bei euch sicher sind? Also vielleicht so ein paar Best-Practice-Sachen?
Also grundsätzlich empfehlen wir natürlich immer, die Kombination macht's am Ende des Tages. Ne? Also es ist jetzt sicherlich nicht damit getan, dass nur unsere Lösungen eingesetzt werden und dann ist ein Unternehmen auf der sicheren Seite, sondern vielmehr kommt's auf eine Kombination an. Was wir ganz häufig sehen, ist, dass der Faktor Mensch immer noch eine tragende Rolle spielt, wenn es um das Thema Cybersecurity und auch Schutz von Unternehmen geht. Das heißt, an erster Stelle wäre meine Empfehlung an der Stelle regelmäßige Mitarbeiterschulungen zum Thema Cybersecurity. Nicht nur die operative IT, nicht nur die ganze Mannschaft an sich, sondern auch auf Management-Ebene natürlich eine gewisse Awareness zu schaffen, so einschließlich Führungskräfte und Vorstand, was das Thema Cybersecurity bedeutet und wie man sich da gut schützt. Also was wir auch häufig sehen, ist, dass das Einfallstor Nummer 1 zum Beispiel eine Phishing-Attacke ist. Also es bestätigt auch das BSI. Ich glaube, da gibt es auch Zahlen vom ECO-Verband dazu. Und da kann man sich natürlich schon gut schützen, wenn man einfach weiß, auf was man achtet. Ein zweiter wichtiger Punkt, den wir empfehlen und den man auch gut mit Cloudflare umsetzen kann, ist das Thema Zero Trust. Klassische VPNs kennen wir mittlerweile seit Jahren, seit Jahrzehnten. Das ist heutzutage aus unserer Sicht nicht mehr State of the Art. Ein Zero-Trust-Ansatz ermöglicht einfach sehr granulare Einstellungen. Was darf ein User und auf was für eine Applikation darf er auf der anderen Seite zugreifen? Und damit hat man natürlich die Angriffsfläche im Vergleich zu einem klassischen VPN schon deutlich reduziert, wo grundsätzlich ja erstmal die Möglichkeit besteht, auf alles im Netz zuzugreifen.
Ist auch schön, weil es geht ja in dem Fall wahrscheinlich nicht nur um Zugriffe Dritter, die es wirklich böse mit einem meinen, sondern auch um interne Zugriffe von Leuten, die eben leider keine Ahnung haben, vermute ich. Wie oft lassen denn die, ich sag mal, nicht geschulten und nicht awaren User euch die Hände vorm Kopf zusammenschlagen, beziehungsweise wie schwer machen die euch das Leben als Cloudflare, als sozusagen die Cloud an sich sicher zu machen?
Ja, das ist tatsächlich ein sehr guter Punkt. Also ein Zero-Trust-Ansatz schützt nicht nur, wie du schon sagtest, von Zugriffen von außen, sondern auch von Mitarbeitern. Oder aber auch natürlich, was man nicht vergessen darf, mittlerweile ist es so, wenn ein Cyberangriff stattfindet, ist es ja nicht so, dass, ich sag mal, 5 Tage später oder 2 Wochen später der Angreifer sich austobt und dann möglicherweise das jeweilige Unternehmen mit irgendwelchen Erpressungen oder Ähnlichem konfrontiert, wie es ja oft bei Ransomware-Attacken ist, sondern was wir mittlerweile sehen, was wir immer wieder auch von potenziellen Kunden erzählt bekommen, ist, dass sich ein Angreifer erstmal ein halbes Jahr in etwa, also durchschnittlich glaube ich so bei 180 Tagen, das besagen auch verschiedene Studien, sich innerhalb des Netzwerkes umschaut, schaut, auf was kann er zugreifen, was kann er möglicherweise für bestenfalls vertrauliche Daten abziehen. Mhm. Und dann wird erst entschieden, was im Prinzip gemacht wird. Ja, und das führt natürlich dazu, wenn grundsätzlich die Möglichkeit da ist, dass ein User alles kann und auf alles zugreifen kann, kann sich dann auch ein Angreifer entsprechend austoben.
Also insofern lieber gleich von vornherein die Türen zumachen oder sagen wir mal so, nur die richtigen Türen offen lassen, dass eben der Mensch darauf zugreifen kann, der auch wirklich damit zu tun hat, beziehungsweise sich damit auskennt. Klar, das klingt auf jeden Fall schon mal deutlich sicherer. Kommen wir mal zu einem anderen wichtigen Thema aktuell, der NIS-2-Richtlinie. Ja, die soll ja sozusagen in der Europäischen Union in allen EU-Mitgliedstaaten umgesetzt werden und zwar bis zum Herbst. Eine aktuelle Eco-Umfrage zeigt, dass viele IT-Entscheiderinnen und Entscheider für die Umsetzung des Gesetzes noch keine Maßnahmen getroffen haben. Klingt so, als wären die spät dran jetzt so in den Sommerferien oder kurz danach. Was können die denn jetzt noch tun, Stefan?
Ja, das ist in der Tat der Fall. Ich meine, solche Richtlinien wurden in der Vergangenheit ja auch immer wieder mal durchaus verschoben. Ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand der Dinge dazu jetzt ist, ob es tatsächlich im Oktober greift, aber vorbereiten sollte man sich natürlich in jedem Fall. Und ja, tatsächlich ist man jetzt wahrscheinlich schon ein Stück weit spät dran. Meine erste Empfehlung ist Sensibilisierung und Verständnis der Anforderungen. Denn die Richtlinien haben ja gewisse Kriterien, auf welche Unternehmen diese zutreffend sind oder eben auch möglicherweise nicht. Das ist mein erster Schritt. Trifft das auf mein Unternehmen zu? Und wenn ja, in welchem Rahmen? Zweiter Schritt macht natürlich Sinn, einfach mal zu schauen, wo gibt es möglicherweise Lücken, die man schließen kann und wo gibt es daraus resultierend Handlungsfelder, wo man noch aktiv werden muss. Und dann geht es natürlich darum, die richtigen Leute intern ins Boot zu bekommen, Verantwortlichkeiten zu regeln, zu priorisieren. Was natürlich auch Sinn macht, ist mit Branchenverbänden wie euch beim Eco e.V. ins Gespräch zu gehen oder auch natürlich spezialisierte Berater damit reinzuholen, die natürlich da Erfahrungswerte haben, die das mit x Kunden schon gemacht haben, na, statt darauf zu vertrauen, sich selber all dieses Wissen anzueignen. Und ansonsten ist es natürlich anschließend wichtig, kontinuierlich sich anzupassen, auch zu schauen, was ist State of the Art, damit man da auf der sicheren Seite ist. Was ich auch noch als weitere Empfehlung mit auf den Weg geben kann, ist, wir bei Cloudflare haben dazu auch ein White Paper rausgebracht mit den aktuellen Herausforderungen und den Neuerungen in der NIS-2-Richtlinie und wie man konkret damit umgehen kann und das Problem mit Cloudflare gemeinsam lösen kann.
Das Problem ist ja immer bei Sicherheit. Alles ist nur so sicher wie das schwächste Glied einer Kette. Deswegen spielt auch die Lieferkettensicherheit in der NIS-2-Richtlinie eine große Rolle. Wie seid ihr bei Cloudflare auf den Umgang mit Lieferanten auch im Bereich Software eingestellt? Also habt ihr da vertrauenswürdige Partner und Softwareanbieter, mit denen ihr arbeitet? Ich vermute mal schon, oder?
Ja, genau, absolut. Also Zero Trust ist da natürlich auch das Kernparadigma, wenn man so will. Vertrauen muss also grundsätzlich erstmal immer wieder neu erworben werden. Das ist der Grundsatz. Dann ist es natürlich so, all unsere Produkte sind Eigenentwicklungen von uns. Das heißt, da arbeiten wir jetzt nicht mit irgendwelchen externen Softwarepartnern oder so zusammen, sondern das sind unsere eigenen Entwickler, die unsere Produkte entwickeln.
Also keine Hidden Backdoors von irgendwelchen komischen Programmierern. Schon mal sehr schön.
Richtig, genau. Und ansonsten ist es natürlich so, wir setzen natürlich als Mitarbeiter diverse Fremdapplikationen ein, keine Frage. Und da setzen wir auf eine Least Privilege Zugriffskontrolle. Also nur das, was man wirklich braucht, darf genutzt werden, um da halt wirklich ein entsprechendes Sicherheitsniveau möglich zu machen. Denn klar, eine Cloudflare ist als Cybersecurity-Unternehmen tätig. Wir sind ein sehr spannendes Ziel für Hacker, für Angreifer. Und da müssen wir natürlich sicherstellen, dass da ein entsprechendes Sicherheitsniveau gewährleistet ist.
Bei den Internet Security Days 2024 sprecht ihr über die Connectivity Cloud. Erzähl uns ein bisschen was zu dieser Lösung.
Gerne. Also, was macht die Connectivity Cloud bei Cloudflare aus? Vielleicht hole ich da so ein Stück weiter aus, wie Cloudflare damals entstanden ist. Also uns gibt es ja jetzt seit 2010, also seit rund 14 Jahren. Wir sind gestartet mit einer Handvoll Standorte. Und am Anfang gab es eigentlich nur zwei Themenbereiche. Das eine war das Thema CDN und das andere war das Thema DDoS Protection. Über die Jahre hinweg kamen ergänzende Services dazu und wir haben uns von einer, ich sag mal, Web-Performance-Optimierungs-Company zu einer Cybersecurity-Company weiterentwickelt. Dieses Netzwerk, was über die letzten 14 Jahre hinweg entstanden ist und mittlerweile aus mehr als 300 Standorten weltweit besteht, darunter zum Beispiel auch 30 Standorte in China, hilft uns natürlich, die ganze Welt, jeden User, jedes Unternehmen in weniger als 50 Millisekunden zu erreichen. Also das ist so eine Vorgabe, die wir uns intern gesetzt haben. Wir wollen wirklich jeden User in weniger als 50 Millisekunden Latenz erreichen. Und über dieses Netzwerk schaffen wir eine Möglichkeit, Unternehmen, die nicht nur in Deutschland, sondern auch im EU-Ausland oder sogar im entfernteren Ausland, wie im asiatischen Raum, im amerikanischen Markt tätig sind, ihre verteilten Unternehmensressourcen zu vernetzen. Und das mit sehr kurzen Latenzzeiten, mit optimaler Performance und auf einem sehr hohen Sicherheitsniveau, dadurch, dass das Ganze eben durch unser Netzwerk hindurchläuft.
Ja, das ist klasse. Also man hat dann als Mitarbeitender das Gefühl, die Daten liegen quasi auf meiner Festplatte, direkt in meinem Rechner. Aber 50 Millisekunden, das ist schon arg schnell. Das reicht ja eigentlich schon zum Zocken, wenn wir mal ehrlich sind. Vielleicht nicht für die Wettbewerbsspieler und die ESL-Leagues, aber für den Hobbyzocker ist es schon eine brauchbare Latenz. Und dafür auf alle Unternehmensdaten zuzugreifen, das ist echt Respekt. Also das klingt gut und ihr kriegt das hin. Das funktioniert auch, weil man hat ja schon auch in Deutschland immer wieder das Gefühl, ja, also Internet dürfte schneller sein, Netzausbau dürfte weiter voranschreiten.
Ja, genau. Also in der Connectivity Cloud ist es eben so, wir haben, glaube ich, auch 6 oder 7 Standorte mittlerweile in Deutschland, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, sind auf jeden Fall eine Handvoll. Und dadurch ist natürlich sichergestellt, selbst wenn jetzt ein kompletter Rechenzentrumstandort ausfallen sollte, dann wird im Zweifel auf die anderen zurückgegriffen. Das geschieht voll automatisiert. Das ist ein Anycast-Netzwerk. Das heißt, der Traffic sucht sich automatisch den günstigsten, schnellstmöglichen Weg. Ne? Und wenn dann die Verbindung nicht über München stattfindet, dann im Zweifel über Frankfurt oder Berlin beispielsweise.
Jetzt habe ich es ja gerade schon gesagt, manchmal hat man in Deutschland noch das Gefühl, wir hinken, was so die Netzgeschwindigkeit angeht, ein bisschen hinterher. Und es gibt ja auch sehr, sehr viele Anwendungen, wo es eben um extrem kurze Latenzen geht, um extrem hohe Datenübertragung. Und deswegen erfreut sich ja auch das Edge Computing, ich sag mal, trotzdem, obwohl die Cloud natürlich das Ding ist, wo alle ihre Daten reinladen, einer wachsenden Beliebtheit. Was glaubst du, woran das liegt? Also geht es da wirklich um die Geschwindigkeit oder geht es darum, am Ende vielleicht auch effizienter und auch energieeffizienter zu arbeiten?
Ist ein guter Punkt. Also grundsätzlich sehe ich 3 Vorteile, die Edge Computing versus klassische Cloud-Architekturen bietet. Punkt 1 ist natürlich, du hast es gerade schon angeteasert, eine verbesserte Latenz. Ne? Klar, unmittelbare Nähe, bestmögliche Latenz, kurze Wege. Und das ist natürlich gerade so bei zeitkritischen Anwendungen wie autonomen Fahren, was ja jetzt so langsam aufkommt, auch in Deutschland, oder Industrie 4.0, sind das entscheidende Themen. Das zweite Thema ist Bandbreiteneffizienz. Und dadurch, dass ein Großteil der Daten bereits an der Quelle verarbeitet wird, reduziert sich natürlich auch der Bedarf an die Bandbreite. Und das führt am Ende des Tages dazu, dass Kosten und Performance optimiert werden können. Und der dritte Punkt ist das Thema Datenhoheit. Und denn Edge Computing ermöglicht es, sensible Daten lokal zu verarbeiten und dann eben nur aggregierte oder zum Beispiel auch anonymisierte Ergebnisse weiterzuleiten. Und das hilft natürlich dabei, Datenschutzbestimmungen einzuhalten und das Vertrauen der Nutzer zu stärken.
Dir als Security-Experten, macht Edge Computing eher Kopfschmerzen oder sagst du, das ist überhaupt kein Problem?
Es ist ja so, dass wir bei Cloudflare am Ende des Tages auch auf Edge Computing setzen. Es gibt ja zum Beispiel unsere Developer-Plattform, die auch auf allen Standorten weltweit läuft, wo über die Edge zum Beispiel diverse Developer-Services zur Verfügung gestellt werden können. Also von daher kennen wir das Thema sehr gut. Mhm. Wir bewegen uns ja die ganze Zeit an der Edge, wenn man so will, bei Cloudflare. Klar. Wir sind ja kein klassischer Hoster in dem Sinne, sondern wir bewegen uns ja mit unseren Produkten genau an dieser Edge, an dieser Kante. Und von daher kennen wir das Thema nur zu gut.
So, jetzt lass uns noch kurz einen Blick in die Zukunft werfen. Welche Technologien und Innovationen werden die IT-Sicherheit in der Cloud-Branche zukünftig prägen? Ich vermute, KI wird irgendwie auch ein Thema sein, oder? Ist überall ein Thema.
Genau, also das habe ich mir tatsächlich so als ersten Punkt notiert. Also KI beziehungsweise Machine Learning muss man natürlich immer so ein bisschen unterscheiden, was ist das eine, was ist das andere. Und dadurch bedingt natürlich gerade in dem Segment, wo wir aktiv sind, also im Bereich Cybersecurity, das hilft natürlich bei einer proaktiven Bedrohungserkennung und auch bei automatisierten Reaktionen. Es ist zum Beispiel so, dass auch unsere DDoS Protection oder unsere Web Application Firewall, die wir unseren Kunden zur Verfügung stellen, da sind halt auch Machine Learning Algorithmen natürlich dahinter, weil wenn wir da gewisse Muster erkennen automatisiert, dass gewisse Kunden angegriffen werden, dann verwenden wir natürlich diese Muster, schauen, dass die automatisiert ausgewertet werden und darauf basierend werden dann Filter beispielsweise erstellt. Zweites große Thema, was ich sehe, ist auch ein Thema, was, glaube ich, in aller Munde ist, ist das Thema Postquantenkryptographie. Na, also dadurch, dass einfach die Systeme und die Rechenkapazität sukzessive weiter ansteigt, ist das ein super wichtiges Thema. Drittes Thema, was, glaube ich, auch immer mehr kommt, ist das Thema dezentrale Identitäten und Vertrauensmodelle, also Stichwort Blockchain. Und ansonsten ist es natürlich so, dass wir grundsätzlich sehr viel in das Thema Forschung und Partnerschaften und auch kontinuierliche Weiterentwicklung reinstecken, um da am Ball zu bleiben. Es ist zum Beispiel so, dass wir seit 1-2 Jahren speziell für Artificial Intelligence Produkte anbieten, um eben AI aus dem Unternehmen heraus sicher nutzen zu können, ne? Oder aber auch möglicherweise einschränken zu können, wenn man da einfach seine Daten fernhalten möchte von Machine Learning Modellen, die dann möglicherweise mit vertraulichen Unternehmensdaten arbeiten. Also genau das lässt sich mit unseren Lösungen durchaus auch verhindern.
Stefan Bock ist Cybersecurity und Zero Trust Experte bei Cloudflare. Er kümmert sich um die IT-Sicherheit in der Cloud und aber auch on the edge quasi. Stefan, vielen, vielen Dank für das Interview und toll, dass ihr bei den Internet Security Days 2024 dabei seid. Ja, vielleicht sehen wir uns da.
Freue ich mich drauf.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Ein weiterer wichtiger Punkt im Bereich der Cybersicherheit ist der Faktor Mensch. Ist ja auch klar, wir sind immer die Ersten, auf die dann so eine Phishing-E-Mail zum Beispiel trifft. Und wer schon mal auf so einen Link geklickt hat, weiß, das kann einem einen ganz schönen Schrecken einjagen. Umso wichtiger ist es für Unternehmen, ihre Mitarbeitenden im Bereich Cybersicherheit zu sensibilisieren. Und wie das funktionieren kann, darüber habe ich mit unserem nächsten Gast gesprochen.
Im Gespräch.
Dr. Christian Reinhardt ist Director Sales Enablement bei SoSafe und erfahrener Sportpsychologe. Damit bringt er als Experte für menschliches Verhalten eine spannende Perspektive in den Bereich der Cybersicherheit mit ein. Heute ist er bei uns im Podcast zu Gast, um mit uns im Rahmen der diesjährigen ESDs über Cybersicherheit und den Faktor Mensch bei Cyberangriffen zu sprechen. Herzlich willkommen, Christian.
Vielen herzlichen Dank.
Ja, Christian, das Aufkommen an Cyberangriffen nimmt ja weltweit zu. Das ist kein Geheimnis. Wie gehen denn die Angreifer hier vor? Welche Services bietet SoSafe an, damit solche Angriffe eben erfolglos bleiben?
Also die Aussage ist leider richtig, ne? Die Angriffe nehmen zu. Was man vielleicht ergänzend sagen muss, nicht nur in der Quantität, sondern vor allem auch in der Qualität durch diverse technologische Entwicklungen, aber auch durch das Lernen von Cyberkriminellen. Und das, was wir sehen, wir haben ja unseren Human Risk Review, also unseren Report, unseren Flagship Report, den wir jedes Jahr rausgeben. 81% der Sicherheitsbeauftragten, die wir da interviewt haben, sagen, dass die Bedrohungslage eigentlich noch nie so angespannt war wie heute. Mhm. Und bezogen auf das, wie gehen die vor, tatsächlich ist die Antwort dahingehend sehr psychologisch. Also wir sehen, dass Cyberkriminelle sehr stark innovieren, und zwar vor allem im Bereich der Psychologie. Das heißt, der Mensch ist immer noch das Haupteinfallstor. Je nachdem, welche Statistik man sich anguckt, so 9 von 10 Angriffen, also über 90% meist, gehen tatsächlich über den Menschen an einem bestimmten Punkt. Phishing ist, glaube ich, das Stichwort, was man reinschmeißen muss nochmal. Mhm. Und insofern, was bietet SoSafe an, um dem irgendwie entgegenzuwirken? Das, was wir tatsächlich tun mit unserer Lösung, ist eben den Faktor Mensch zu stärken. Wir nennen es immer unsere Human Firewall. Das heißt, was wir tun, ist im Endeffekt über sehr modernes, sehr lernpsychologisch basiertes Lernen, den Mitarbeitenden zu helfen, diese Bedrohung selber zu erkennen und sicher zu werden vor diesen Gefahren. Und was wir eben sehen, dass wir tatsächlich Klickraten, wir testen das ja auch mit Phishing-Simulationen, die wir kombinieren, bis zu 80% reduzieren.
Wir gehen gleich noch ein bisschen näher darauf ein, wie ihr das macht. Ich würde jetzt gern erst noch mal so ein bisschen auch zu deinem Hintergrund fragen. Ich habe es schon erwähnt, du bist ja Sportpsychologe und siehst also Parallelen auch zwischen der Sportwelt und dem Bereich der Cybersicherheit. Inwiefern und wie nutzt ihr dieses Wissen bei SoSafe?
Qua Amt sehe ich da sehr viele Parallelen, um es vielleicht ein bisschen zu reduzieren. Unter anderem arbeite ich auch viel im Kampfsport. Und wer den Kampfsport verfolgt, der sieht manchmal so diese martialischen Interviews vor dem Kampf, wo man also den Gegner beleidigt, provoziert etc. Das resultiert eigentlich nie daraus, dass man den Gegner, oder selten, dass man den Gegner nicht mag. Tatsächlich gerade auf dem Kampfsport, wenn es um die Spitzenkämpfe geht, man braucht seinen Gegner, um sehr viel Geld zu verdienen. Was man versucht in diesen Interviews vor dem Kampf und diesen Beleidigungen, ist eigentlich den Gegner zu emotionalisieren und ihn in Fehler zu treiben. Und das ist im Endeffekt genau das Gleiche, was Angreifer bei uns auch machen. Das Prinzip hinter Phishing-Mails, hinter Social Engineering ist nicht, dumme Leute zu attackieren, sondern das ist, Menschen zu emotionalisieren. Mhm. Und in diesem Bereich der Emotionen machen wir halt Fehler. Und vielleicht noch eine zweite Parallele. In der Sportpsychologie geht es viel darum, Athleten zu befähigen, in kritischen Momenten, also unter Druck, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und genau das ist auch im Fall der Cybersicherheit. Mitarbeitende müssen in der Lage sein, auch in stressigen und vielleicht etwas hektischen Situationen schnell und sicher zu handeln. Wir haben ja nicht immer dieses Idealbild, dass wir eine Mail haben und können die immer in Ruhe eine Stunde lang prüfen, sondern im Zweifelsfall haben wir eine Deadline zu beachten. Das wissen Angreifer auch, deswegen kommen diese Mails häufig auch so getimed. Ich muss eben auch schnell sehen, das ist kritisch oder nicht.
Ja. Welche Strategien und Maßnahmen können denn Unternehmen dann implementieren, um das Bewusstsein ihrer Mitarbeiter für diese Risiken zu schärfen und eben menschliches Fehlverhalten auch zu minimieren?
Also ich glaube, es geht um einen sehr ganzheitlichen Ansatz, um sehr viel mehr als nur Wissensvermittlung. Wir wissen das von beispielsweise von Tabakkonsum. Ich glaube, nahezu 100% der Raucher wissen, dass Rauchen nicht gesund ist und rauchen trotzdem. Also insofern sehen wir, dass das reine Wissen, das tut es nicht, sondern es geht um Verhaltensveränderung. Und Verhaltensveränderung ist ein sehr hehres Ziel in dem Zusammenhang. Das heißt, es braucht einen wirklich ganzheitlichen Ansatz. Es geht darum, Menschen das, was sie lernen müssen, so attraktiv wie möglich aufzubereiten. Personalisierung ist da ein Stichwort, Microlearnings, kleine verdaubare Einheiten, die Leute eben gut zwischen zwei Meetings machen können. Und gleichzeitig muss das Ganze, das ist, klingt so ein bisschen esoterisch, ist aber ganz wichtig, eben auch Spaß machen. Wenn es ein bisschen gamifiziert ist, wenn es ein bisschen positiv ist. Alles, was wir unter Spaß lernen, haben wir eben kreativ verfügbar. Und wir wollen ja, dass Leute nachher nicht eine Art von Mail, eine einzige Mail irgendwie erkennen, sondern eine grundsätzliche Fähigkeit haben, im Internet zu wissen, was darf ich machen, was darf ich nicht machen, was sieht mir komisch aus und wie verhalte ich mich, wenn es komisch vorkommt. Was mir auch wichtig ist, Phishing-Simulationen haben einen fantastischen Effekt in dem Zusammenhang. Das ist ein, im Fußball würde man sagen, wettkampfnahes Training. Also ich trainiere quasi die Realsituation, ohne dass es mir wehtut, wenn ich mal scheitere. Und gleichzeitig lerne ich eben auch, dass die Gefahr real ist. Denn in vielen Fällen machen wir das, dass wir vor IT-Gefahren warnen und dann sind wir aber eben gute IT-Leute und wir schaffen es, davor zu bewahren, dass sie überhaupt in die Situation kommen. Und damit entwerten wir unsere eigenen Warnungen. Weil wir warnen immer vor etwas und dann schaffen wir es aber, das zu verhindern. Und Leute glauben dann eben, okay, die Warnung war einfach eben nur, keine Ahnung, Peter und der Wolf-Effekt. Ja. Bei Phishing-Simulationen habe ich immer noch den Vorteil, ich kann Leuten wirklich zeigen, das ist real. Das hätte dir passieren können. Ich habe auch schon auf eine unserer Mails geklickt und das war der Tag, an dem ich meinen privaten Laptop, wo relativ viel psychometrische Daten von Leistungssportlern drauf waren, vom Netz genommen habe, und zwar sofort. Das heißt, zum einen geht es eben wirklich um ein sehr gut aufbereitetes Lernen, um eine Kombination mit einer Simulation. Und was auch für mich wichtig wäre in einem Unternehmen, für Sicherheit ist eine positive Fehlerkultur unglaublich wichtig. Denn in der Sekunde, wo Fehler hart geahndet werden und ich vielleicht den Klick, den ich gemacht habe, mich gar nicht traue zu reporten und das eher verheimliche, da wechsle ich als Mitarbeiter, ohne das eigentlich zu wollen, die Seiten und arbeite eigentlich eher für die Angreifer, weil die dann mehr Zeit haben, sich auszubreiten. Also das heißt, da ist es eben wichtig, wenn das mir mal passiert, und das kann jedem passieren, dann schnell und mit gutem Gewissen den Weg zu gehen zu IT oder zum Vorgesetzten und sagen, ich glaube, ich habe hier gerade einen Fehler gemacht, damit man das eben noch begrenzen kann.
Jetzt hast du gerade schon erwähnt, dass diese Schulungen, dieses Lernen eben auch Spaß machen muss, dass das so ein bisschen ein spielerischer Ansatz rein muss. Das ist ja auch das, was ihr eben verfolgt, ne? So ein Gamification-Ansatz. Kannst du das mal ein bisschen näher erklären? Oder vielleicht hast du ja auch ein, zwei Beispiele, was darunter zu verstehen ist, wie das aussieht und welche Vorteile dieser Ansatz eben bietet.
Was wir aus Studien wissen, ist, dass nahezu 100%, ich glaube, es sind 97% der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, auch Erwachsenen mittleren Alters übrigens, Spiele spielen, auf dem Computer, dem Handy, sonst irgendwo. Und die wenigsten von denen werden dafür bezahlt. Das heißt, wir haben in uns diesen Antrieb, so etwas zu machen. Und wenn man das übertragen kann auf so ein Sicherheitsprogramm, dann hat man eben die ganz hohe Chance, dass Leute das A, sehr gerne machen und B, wir die nicht treiben müssen, das zu tun. Und in der Sekunde, wo Leute etwas für sich selber lernen, lernen sie viel, viel besser, als wenn ich für eine Prüfung lernen würde beispielsweise. Um mal da ein Beispiel zu geben, also wir haben bei uns zum Beispiel die klassischen Gamification-Elemente wie Badges, Abzeichen, alles, was man aus Spielen kennt, die ich bekomme, wenn ich Level erreiche und so weiter. Wir machen aber auch so Deep Gamification, das heißt beispielsweise in Modulen verpacken wir die Lernenden in die Rolle des Angreifenden. Ne? Bei Räubern schon da immer gerne der Räuber, gerade wenn es dann so konsequenzenlos ist. Und das heißt, es macht Spaß, das zu tun. Damit gewinnen wir auch Leute, die eigentlich sonst vielleicht eher nicht so IT-nah sind. Und gleichzeitig, das ist mir wieder beim Wissen und Verhalten, wenn Leute verstanden haben, wie ich als Angreifer denken muss, dann habe ich ein viel größeres Verständnis auch dafür, wie ich mich als Verteidiger verhalten muss. Dann komme ich also raus aus diesem, du darfst nicht darauf klicken, du darfst nicht auf diese Website gehen, du darfst nicht das machen, eher zu einem, ich verstehe, warum ich mich auf eine gewisse Art und Weise verhalten muss. Und dann habe ich eine sehr viel höhere Wahrscheinlichkeit, Verhalten auch zu verändern.
Welche Rolle spielen denn so regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen und Audits bei der Identifizierung und Minderung solcher menschlichen Risiken eben in einem Unternehmen?
Wir wissen, dass etwa 90% der Angriffe, das habe ich eben gesagt, den Faktor Mensch involvieren. Deswegen folgerichtig ist der Faktor Mensch in diesen ganzen Audits, Richtlinien und Normen eben auch berücksichtigt. Und ich glaube, es ist immer gut, eine externe Überprüfung der eigenen Standards zu haben, dass jemand einmal drauf guckt, der eben nicht betriebsblind ist und noch eine, vielleicht einen Industriestandard hat. Ich glaube, das ist immer eine Hilfe. Wir kaufen uns ja auch sonst hier und da Consultants, die nochmal gucken, wie machen wir eigentlich die Sachen, machen wir das wirklich gut. Ich glaube aber, das ist mir eben auch ganz wichtig, dass man nicht die Gefahr unterschätzen darf oder zumindest nicht den Fehler machen darf, zu sagen, ich mache das jetzt für den Audit. Das ist was, was ich eben ab und zu mal sehe, dass Unternehmen dann eben Maßnahmen ergreifen, nur um den Audit zu bestehen. Das ist psychologisch vielleicht vergleichbar mit einem Schüler, der nur für die Prüfung lernt und der dann die Prüfung gut bestehen wird, aber damit das eigentliche Lernziel verfehlt. Das primäre Ziel aus meiner Sicht sollte sein, den Mitarbeitenden zu helfen, Bauchgefühl für sicheres Verhalten zu entwickeln, eine Kompetenz zu haben, sich da souverän zu bewegen. Und dann ist der Nebeneffekt, dass das Unternehmen sicherer wird und dass man die Audits mit Bravour besteht. Und das wäre auch noch vielleicht ein Punkt, ein Audit zu bestehen. Wir denken immer so an diese Checkboxen. Mhm. Ich glaube, was wir eigentlich tun sollten, ist sagen, wir wollen das maximal sicher machen und im besten Fall das Audit mit Auszeichnung bestehen und nicht nur sagen, ey, wir haben hier den Haken. Mhm. Ne, weil der alleine hilft uns nichts, außer für das Audit gerade.
Ja, wenn wir mal einen Blick in die Zukunft werfen. Ich meine, das Thema KI ist ja in aller Munde, hat sicherlich ja auch Einfluss auf die Cybersicherheitslage. Wo siehst du da diesen Einfluss und denkst du, dass die Technologie dazu führt, dass beispielsweise ja Phishing-E-Mails immer schwieriger zu erkennen sind? Und wie können Unternehmen ihre Mitarbeitenden darauf vorbereiten?
Ich glaube, dass das eine sehr richtige Wahrnehmung ist, dass also die KI-getriebenen Tools dazu führen, dass Phishing-Mails und andere Bedrohungen eben noch schwieriger zu erkennen sein werden. Und da sehen wir auch so ein bisschen, wie die Schere aufgeht zwischen quasi den immer raffinierteren Angriffsmethoden und den Leuten, die vielleicht zum jetzigen Zeitpunkt noch Schwierigkeiten mit SharePoint haben oder eben nicht so tief drinne sind in diesen ganzen Themen. Und ich glaube, was wir zunächst tun müssen, ist, Leuten klarzumachen, dass das nicht ein aussichtsloser Wettkampf ist, weil ich ab und zu den Eindruck habe, dass Leute denken, wir können da sowieso nichts machen. Es kann höchstens KI sein, die gegen KI vorgeht. Und das ist, glaube ich, nicht der Fall. Zum jetzigen Zeitpunkt sind Menschen noch sehr stark in der Lage, KI zu erkennen und auch diese Angriffe abzuwehren. Aber es braucht zuerst, finde ich mal, die Bestätigung, wir können da was tun. Und der zweite Schritt ist sicherlich der, und das ist eben auch wichtig, wir müssen unsere Mitarbeitenden kontinuierlich schulen und den Werkzeug in die Hand geben, um auch eben die ausgeklügelsten, neuartigsten Angriffe zu erkennen. Also wir reden oft von lebenslangem Lernen, das eigentlich aus einem anderen Kontext kommt. Im Thema von Cybercrime muss das auf jeden Fall so sein. Mhm. Denn das Wissen, was wir heute lernen, wird vielleicht in ein paar Wochen schon nicht mehr aktuell genug sein. Also wir müssen, und das, ich würde es so sehen wie so ein Wettrennen, dass wir vielleicht nicht gewinnen können, weil es keine Ziellinie gibt, aber man kann immer einen Schritt vorne bleiben. Und das muss man irgendwo tun. Man muss sich als Mensch da irgendwie auch ebenbürtig gegenüber diesen ganzen technologischen Themen sehen. Also reicht nicht, den Kopf in den Sand zu stecken. Und gleichzeitig, und das ist eben auch wichtig, wir benutzen ja auch beispielsweise Artificial Intelligence sehr stark für unsere eigene Lösung.
Ja.
Das ist eben auch sowas. KI hilft ja nicht nur den Angreifern, sondern auch den Verteidigern. Wir haben mit Sophie unsere eigene KI-Lösung, die das Leben der Cybersecurity-Teams sehr viel leichter macht und auch sozusagen die Geschwindigkeit stark erhöht in der Kommunikation mit den Mitarbeitenden. Insofern, ich sehe das Thema KI wesentlich weniger dramatisch, als es ab und zu dargestellt wird. Ich glaube nur, da bin ich nochmal in dem gleichen Talktrack, wir dürfen uns nicht dieser Komplexitätsillusion ergeben. Nach dem Motto, das ist sehr komplex, also können wir gar nichts tun. Sondern im Gegenteil, wir müssen was tun, wir dürfen nur, ich wäre vielleicht ein Plädoyer dabei, wir dürfen diesen Zug nicht abfahren lassen. Mhm. Wenn wir den einmal verpassen, wird es schwer, den nochmal einzuholen. Deswegen ist es, glaube ich, gerade jetzt wichtig, Leuten zu helfen, sich damit zurechtzufinden.
Ganz lieben Dank, Christian. Spannende Insights zur Rolle der Psychologie bei Cyberangriffen und wie Unternehmen ja den Faktor Mensch stärken können, sozusagen, um hier einfach auch sicherer zu werden. Und ja, wer mehr über eure Lösungen erfahren will, kann das ja dann auch jetzt demnächst bei den Internet Security Days tun. Du bist sicherlich auch da.
Ich bin natürlich da und ich freue mich da auf jedes Gespräch.
Wunderbar. Ganz herzlichen Dank, dass du hier bei uns warst.
Danke sehr.
Also die Cybersicherheitsbedrohungslage nimmt stetig zu, aber es passiert auch eine ganze Menge im Bereich Cyber Security und wir freuen uns darauf, bei den diesjährigen Internet Security Days tiefer in diese vielen und weitere Themen eintauchen zu können, auch wenn Achterbahnfahren dieses Jahr nicht mehr auf der Tagesordnung steht.
Ja, genau. Dafür haben wir eine tolle neue Location. Und wer jetzt neugierig geworden ist, es gibt noch Tickets für die Internet Security Days. Den Link dazu packen wir euch nochmal in die Shownotes. Und ja, dann würde ich sagen, das war's für heute. Wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal beim Ohr am Netz. Und vielleicht sehen wir uns ja bei den ISDs am 10. und 11. September im Rhein-Energie-Stadion in Köln.
Macht's gut, bleibt gesund.
Macht's gut. Tschüss, Sven.
Und schön sicher bleiben. Tschüss.
Das Ohr am Netz. Der Podcast des ECO, Verband der Internetwirtschaft.